der Moment, wo du gesagt hast, okay, komm, jetzt muss ich hier raus. Jetzt muss ich mit all dem, was hier gerade läuft, das nehme ich jetzt einfach so mit. Ich muss hier raus aus Berlin.
Alles war eigentlich so set, dass ich dachte, okay, geil, jetzt kann es weitergehen. So, und dann ist innerhalb von, also wirklich wenigen Wochen, dieses ganze Konstrukt meines Lebens wie so ein Kartenhaus ineinander zusammengefallen.
Würdest du sagen, dass das mutig war, unüberlegt war oder durchdachter war, was du gemacht hast?
Ich weiß nicht, wenn ich wirklich rational das gemacht hätte, da hätte ich vielleicht auch nicht gesagt, ich nehme den Job in Neuseeland an, ohne jemals vielleicht da gewesen zu sein, weil ich war noch nie vorher in Neuseeland. Ich wollte da einfach immer hin. Am Vormittag und am Nachmittag bin ich in den Slum gefahren. Dann gleichzeitig hatte ich eben diesen krassen Gegensatz mit der Millionärsvilla, in der ich gewohnt habe. Und diese Gegensätze von Indien irgendwo zu verarbeiten, das war echt teils herausfordernd.
Die Stadt, die wirklich nicht schläft, wo Möglichkeiten unendlich sind. Du kannst jeder sein, du kannst alles sein, wann du willst, wie du willst, wo du willst. Wie war das für dich? Musstest du was nachholen?
Und ich bin da angekommen und ich dachte so, yes, jetzt fängt dein neues Leben an. Es kam komplett anders. Nach 3 Tagen kriegte ich eine E-Mail, wo sie gesagt haben,
Carina, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe in meiner Bubble, oder beziehungsweise ich sehe ja auch, wir schreiben immer mal wieder auf Instagram, sehe ich immer wieder dein Buch, das ich hier gerade in die Kamera zeige. The Journey heißt das. Du bist, ja, du hast eine ordentliche Reise hinter dir, sagen wir mal so. Eine andere Reise, die wir hier heute besprechen, eine sehr persönliche Reise. Und ich sage immer, wenn man verreist, dann reisen die Probleme mit einem. Deswegen sollte man sie vorher irgendwie aus dem Weg schaffen, weil ja der Kopf reist ja mit. Man kann ihn ja nicht abschalten. Bevor wir in diese Probleme, in diesen Kopf von damals mal uns das genau anschauen, erzähl uns doch mal, was hat dich dazu gebracht, diese ganze Geschichte aufzuschreiben, beziehungsweise was war der Moment, der gesagt hat oder wo du gesagt hast, okay, komm, jetzt muss ich hier raus. Jetzt muss ich mit all dem, was hier gerade läuft, das nehme ich jetzt einfach so mit. Ich muss hier raus aus Berlin.
Sehr gerne. Ich nehme euch gerne mal mit. Und zwar fange ich an mit dem Moment, wo mir die Idee für das Buch gekommen ist. Und zwar hatte ich meinen Flug gebucht und ich bin von Berlin über Stockholm nach Bangkok geflogen. Damals noch mit Norwegian, weil das die billigsten waren. Und ich war gerade in das Flugzeug in Stockholm nach Bangkok geflogen und es war Sonnenuntergang, weil das war ein Nachtflug und ich saß im Flugzeug und wir sind über diese krassen Schereninseln in Schweden geflogen. Die Sonne ging gerade unter. Es war eine irre glitzernde Landschaft aus kleinen Inseln und Wasser. Und ich saß dann nur im Flugzeug und ich dachte so, Alter, wie krass. Was ist bitte gerade in den letzten 4 Monaten in meinem Leben passiert, dass ich jetzt in diesem Flugzeug sitze mit einem One-Way-Ticket und ein neues Leben anfangen will. Also wirklich kompletter Neustart, alles hinter mir gelassen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich muss das aufschreiben, weil es sind so viele krasse Sachen schon alleine jetzt bis zu diesem Punkt, dass ich losgeflogen bin, passiert. Und die Sachen, die dann wahrscheinlich noch auf der Reise passieren werden, also was sind das auch vielleicht für Learnings, die ich gerne weitergeben möchte? Und um jetzt darauf zu kommen, was überhaupt passiert ist, und zwar hatte ich ein ganz organisiertes, in Anführungszeichen normales deutsches Leben. Ich habe in Berlin gelebt, ich war 10 Jahre mit meiner Jugendliebe zusammen. Wir haben eine Wohnung zusammen gehabt und ich habe in einem Startup gearbeitet und einen ersten Reiseführer geschrieben für das Startup. Alles war eigentlich so set, dass ich dachte, okay, geil, jetzt bist du angekommen, Studium ist fertig, verdienst erst das Geld, jetzt kann es weitergehen. So, und dann ist innerhalb von, also wirklich wenigen Wochen, dieses ganze Konstrukt meines Lebens wie so ein Kartenhaus ineinander zusammengefallen. Angefangen damit, dass sich mein jetzt Ex, also meine Jugendliebe, von mir getrennt hat. Dann wurde als nächstes ganz kurz danach dieses Buchprojekt der Reiseführer, an dem ich ein Jahr lang gearbeitet hatte, von einem Tag auf den anderen gecancelt. Und zu guter Letzt wurde ich dann tatsächlich auch noch gekündigt von meinem Arbeitgeber. Fun Fact am Rande, übrigens in Bademantel und Adiletten, denn wir hatten Motto-Tag auf Arbeit, weil es war ja ein cooles Startup und wir hatten immer so fancy Aktionen. Und dann saß ich meiner Chefin gegenüber in Bademantel und Adiletten, sie in Bademantel, ich in Bademantel, und hat sie mir erzählt, wir werden leider unser Arbeitsverhältnis mit dir nicht verlängern. Und das war so, okay, holy shit, was ist eigentlich gerade passiert? Und das hört sich jetzt super, also jetzt habe ich es da innerhalb von irgendwie 3 Minuten zusammengefasst. Das hört sich jetzt alles irgendwie fun und irgendwie crazy an, aber die Zeit an sich, mir ging es halt wirklich richtig beschissen. Ne? Also ich war 10 Jahre mit dem Mann zusammen. Ich wollte eigentlich mit dem heiraten, Kinder kriegen und so. Und das war auf einmal alles passé. Und on top kamen dann noch die Sachen, die quasi auf Arbeit passiert sind, wo ich eigentlich gedacht hatte, okay, das kann mich so ein bisschen auffangen. Aber nachdem dann so ein Ding nach dem nächsten passiert ist, da war ich dann irgendwo an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, nee, ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr. Und so Mittelfinger an irgendwie mein altes Leben und Berlin, dass ich mir gedacht habe, okay, nee, ich muss hier jetzt raus. Ich muss erstmal woanders hin und ein ganz neuen Schritt letztendlich wagen.
Ja, das ist total eine krasse Geschichte, weil halt, wie du sagst, ne, also man hat sich ja so ein bisschen das Leben ausgemalt, in welche Richtung es geht, man hat Pläne gemacht und wenn eine von diesen 3 Sachen passiert wäre, dann wäre das eine Sache, aber halt, es sind halt so viele Dinge gleichzeitig oder hintereinander passiert, die einen oder die dich halt eben da aus der Bahn geworfen haben. Und das Reisen vieles verändern kann und auch ein ganzes Leben verändern kann, das beweist dein Buch und dieses Gespräch, was wir jetzt gleich führen werden. Würdest du sagen, dass das mutig war, unüberlegt war oder durchdachter war, was du gemacht hast?
Ich würde sagen, das war auf jeden Fall mutig und es war ein bisschen unüberlegt, aber auch nicht ganz, weil ich muss dazu sagen, nachdem ich gekündigt worden war, hatte ich 2 Wochen später einen Job in Neuseeland in Aussicht. Weil das war tatsächlich so, ne, ich wurde gekündigt und es war so, ich habe entschieden, okay, Berlin over and out, ich muss hier raus, kein Bock mehr auf das alles. Ich fange jetzt nicht an, mir hier irgendwie einen neuen Job zu suchen, ich will erstmal irgendwie raus. Ich habe angefangen, irgendwie so nach Möglichkeiten zu suchen, auch gerne weit weg, was ich machen kann. Und ich habe mich für eine Stelle in Neuseeland als Work and Traveler beworben. Und es kam sofort die Antwort, hey, super geil, wir machen aber kein Work and Travel mehr. Du kannst direkt als Assistenz-Lodge-Manager bei uns anfangen. So, und das war so, holy shit, okay, I will do that. Und ich hatte aber noch 6 Monate Zeit, bis dieser Job in Neuseeland anfangen sollte. Und von daher war das so, diese 6 Monate wollte ich halt frei reisen, um dann danach nach Neuseeland zu fliegen, um dann den Job anzufangen. Von daher hat mir dieser Job in Neuseeland etwas in Aussicht gestellt, was ich sonst nicht gewagt hätte. Weil sonst wäre ich tatsächlich auch eher so der Typ Safety gewesen. Ich hätte gesagt, okay, ich fahre vielleicht für 4 Wochen, vielleicht 6 Wochen irgendwie nach Asien. Am liebsten nach Bali wollte ich. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, okay, ich kaufe mir ein komplettes One-Way-Ticket und fliege ohne Ende quasi irgendwo hin. Das hätte ich nicht gemacht. Da wäre ich auch zu deutsch vielleicht gewesen oder auch so sicherheitsbetont zu sehr, als dass ich das gewagt hätte. Von daher, ja, es war mutig, aber es war auch ein Stückchen weit überlegt. Aber es war nicht komplett rational, auf gar keinen Fall. Also dann, ich weiß nicht, wenn ich wirklich rational das gemacht hätte, da hätte ich vielleicht auch nicht gesagt, hey, ich nehme den Job in Neuseeland an, ohne jemals vielleicht da gewesen zu sein, weil ich war noch nie vorher in Neuseeland. Ich wollte da einfach immer hin, weil ich es mir toll vorgestellt habe, weil ich viel darüber gehört hatte. Aber ja, von daher war es wahrscheinlich einfach eine Mischung als aus all den drei.
Ja, ja. Sachen. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ist das, du sagst, es ist mutig gewesen und überlegt, aber warst du in einer Phase, in der du eher verloren warst? Oder, ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied, warst du eher frei?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage. Und zwar an dem Punkt, wo ich losgefahren bin, war ich tatsächlich mehr frei. Die Phase, wo ich verloren war, die war letztendlich davor, wo ich in so einer Schwebesituation war zwischen meinem alten Leben noch, wo ich jetzt nicht wusste. Ich habe auch versucht, irgendwie das doch noch irgendwie zusammenzufügen, diese Puzzleteile, aber es ging nicht. Es fiel mir letztendlich immer wieder aus den Händen. Aber als diese Kündigung ausgesprochen wurde, so skurril die Situation war, hatte ich ein immenses Gefühl von Befreiung. Tatsächlich, weil ich gedacht habe, so, das war letztendlich auch so, ich habe es mir unterbewusst gewünscht, dass das passiert. Ich hätte niemals selber den Schritt gemacht, zu kündigen, weil auch da wäre ich zu sicherheitsbetont und vielleicht auch zu ängstlich gewesen. Aber irgendwo habe ich, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht unterbewusst dem Universum das Signal gesendet, bitte, es soll jetzt bitte etwas passieren, bitte schick mir ein Zeichen. Und als dieses Zeichen dann kam und ich gekündigt wurde, war es so wie ein krasser Befreiungsschlag tatsächlich, dass ich gedacht habe, Gott sei Dank, und jetzt kann ich los.
Ja, ich meine mich auch zu erinnern, ich hatte ja irgendwas gelesen, als deine Chefin, du schreibst es ja auch irgendwie ganz, ganz lustig, also so im Bademantel mit Plüsch oder so irgendwie vor dir stand und dir gesagt hat, wir möchten übrigens dieses Arbeitsverhältnis aufheben und du bist freigestellt oder so. Da war deine Reaktion so, okay, cool, ich wollte eh kündigen. Also das war halt so, okay, fuck it.
Ja, ungefähr war es auch. Also es ist natürlich auch so, es war auch irgendwo ein Schockmoment, aber im gleichen Atemzug hat da auch was in mir übernommen, dieser Anteil, der gesagt hat, so, yes, das ist das Zeichen, auf das du die ganze Zeit gewartet hast. Jetzt bist du endlich frei und kannst letztendlich machen, was du willst.
Ja, du hast ja gesagt, du hast ja dieses Ziel vor Augen gehabt, diesen Job in Neuseeland in 6 Monaten. Entsprechend hast du ja so ein bisschen einen Plan gehabt, aber das ist ja ein sehr weiter Plan. Diese Zeit dazwischen, war da ein Plan oder war das eher ein Sprung ins Leere?
Kompletter Sprung ins Leere. Also ich hatte einen Zwischenstopp in Bangkok. Da habe ich gedacht, da mache ich mal 2 Nächte. Und da habe ich mir ein Hostel für diese 2 Nächte gebucht und das war das Einzige. Und dann den Flug nach Bali, das war auch gebucht. Aber ich hatte am Tag der Ankunft auf Bali noch keine Unterkunft und ich hatte quasi diese 6 Monate komplett nichts. Wirklich, also, und das war auch für mich was Neues, weil sonst, ich habe auch schon Reisen alleine gemacht, aber es war meistens doch eher so ein bisschen durchorganisiert. Also zumindest grobe Etappen oder was hatte ich mir denn meistens schon festgelegt. Aber diesmal war das tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte auch irgendwie mich nicht festlegen, sondern gucken, wo das Leben mich irgendwo hinbringt. Und ich bin dann auf Bali tatsächlich angekommen und dann nach Ubud, das ist auch im Landesinneren, also gar nicht so Surfer-Vibe und irgendwie so viel Ablenkung, sondern ich habe tatsächlich erst mal ein paar Wochen damit verbracht, so ein bisschen in mich selber wieder einzukehren und selber auch irgendwo das zu verarbeiten, was in den letzten Monaten alles auf einmal letztendlich hintereinander weg passiert ist.
Also Spiritualität ist dann doch auch ein wichtiger Teil dieser Reise gewesen. Ubud ist ja, also ich kenne wenige Orte, die spiritueller und mehr Yoga und mehr Spiritualität sind als Ubud. War dir das wichtig? Also bist du deshalb dahin gegangen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil letztendlich ist das auch aus dem Bauch heraus die Entscheidung gewesen, nach Ubud zu fahren. Also vielleicht so ein bisschen beeinflusst auch durch Eat, Pray, Love. Also das kennen ja auch wahrscheinlich viele Aber ich habe mir da gar nicht so viel überlegt und ich bin da angekommen und das war so wie tatsächlich wie so ein Ankommen. Also ich bin dahin und es war so, ich hatte gar nicht den Drang, jetzt immer weiter irgendwie zu gehen, sondern ich bin tatsächlich erstmal dort wie so ein Seufzer dort angekommen. Und dann habe ich tatsächlich da auch relativ viel Yoga und Meditation und so ein paar balinesische Heilungszeremonien tatsächlich auch gemacht. Und ich war einfach tatsächlich sehr glücklich, auch mal an einem Ort zu sein, wo ich nichts musste. Ich hatte keinen Sightseeing-Druck oder irgendwie sowas, sondern ich bin da einfach nur gewesen.
Ja, wie hast du Ubud wahrgenommen? Also ich meine, ich bin vor irgendwie über zehn Jahren das letzte Mal dort gewesen. Ich glaube, es hat sich sehr, sehr gewandelt. Ich glaube, Bali an sich hat sich sehr gewandelt. Was ist deine Wahrnehmung von der Insel und von dem Ort gewesen?
Ja, tatsächlich habe ich es auch so wahrgenommen, wie du gesagt hast, sehr spirituell, sehr viele Menschen, die auch irgendwo auf der Suche nach etwas sind, nach Heilung, nach sich selbst. Es hat sich ein bisschen gewandelt, weil ich war nach meiner großen Reise nochmal zweimal wieder auf Bali und vor allem auch in Ubud. Man merkt doch eine deutliche Wandlung schon. Es wird doch noch touristischer, als es schon damals war. Und der Fokus schwenkt ein bisschen auch schon davon weg, von diesem sehr spirituellen. Aber als ich da war auf meiner Reise, war das tatsächlich so wie so ein Auffangbecken letztendlich für alle, die so ein bisschen auf so einer spirituellen Reise sind.
Ja. Ich erinnere mich, als ich das allererste Mal auf Bali war, da war ich so fasziniert. Also auch waren wir auch viel und lange in Ubud. Ich glaube, fast 5 Monate in Ubud und dann nochmal irgendwie eine längere Zeit in Canggu. Und ich war total fasziniert. Und dann jedes Mal, dass ich dann wieder zurückgekehrt bin, ist es immer schlechter und schlimmer und natürlich auch kommerzieller geworden, sodass ich meine letzte Reise dann nach wenigen Tagen abgebrochen bin, dann nie wieder zurückgekehrt bin.
Ja, man sieht so ein bisschen die Tendenz auch leider auf Bali. Das ist schon auch überall so. Es gibt immer noch die Ecken, wo es wirklich das Real Bali ist, aber
es shiftet immer von einem Vorort zum nächsten, also zumindest an der Küste. Ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Landesinnere ist, aber es verschiebt sich dann immer und man muss quasi immer dem Trend hinterher rennen, glaube ich, um halt die Orte zu finden, die halt eben noch geheim sind, bevor sie dann halt in der Insta-Bubble sehr bekannt werden. Darf ich mal fragen, wie alt warst du, als du diese Reise angetreten bist?
28 und ich bin auf der Reise 29 geworden.
Und du bist so unglaublich lange in dieser Beziehung gewesen. Und du hast ja auch geschrieben, dass dein Ex-Freund damals ja auch gesagt hat, also Jugendliebe, ihr seid mit 15, glaube ich, zusammengekommen. Ihr kanntet nur euch, so gesehen.
Ja.
Und er hatte ja zum Beispiel eines der Gründe, die du aufgeschrieben hast, hat gesagt, er hat Angst, was zu verpassen und er müsste was nachholen. Wie ist dir das gegangen? Also wenn man zum Beispiel in Bangkok ist, die Stadt, die wirklich nicht schläft, wo Möglichkeiten unendlich sind. Du kannst jeder sein, du kannst alles sein, wann du willst, wie du willst, wo du willst. Wie war das für dich? Musstest du was nachholen?
Nee, tatsächlich hatte ich das. Das war für mich nicht einer der Beweggründe. Es war für mich so klar, ich war super fasziniert von Bangkok, ne? Also ich habe das aufgesaugt und natürlich die Rooftop-Bars da auch mitgenommen, die Tempel mitgenommen. Aber tatsächlich war es auch für mich so, also klar, ich bin auch über die Khao San Road gelaufen, also so die Sachen, die man macht. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, irgendwo auch viel verpasst zu haben. Es liegt auch daran, dass ich auch selber schon davor, während ich noch in der Beziehung war, auch immer sehr viel schon auch gereist bin, auch teils alleine gereist oder mit meinem Studium damals gereist bin. Und das war für mich immer so eins der erfüllendsten Sachen, weil Reisen ist letztendlich so, das nährt meine Seele so sehr, mehr als das irgendwie jede Party oder irgendwie so machen könnte. Klar, ich finde das auch mal irgendwie fun und irgendwie spannend, über die Khao San Road zu laufen. Aber ich habe da jetzt irgendwie nicht so den Drang gehabt, so ey, ich muss hier jetzt irgendwie von morgens bis abends irgendwie die Partys schmeißen, um jetzt irgendwas nachzuholen. Nee, es war eher so wirklich dieser Hunger auf neue Entdeckungen, auf neue Länder, auf neue Menschen und auch irgendwo so ein bisschen dadurch mir selber näher zu kommen, weil du hast gerade ganz am Anfang schon gesagt, die Probleme reisen ja auch immer mit auf so einer Reise. Also der Kopf kommt mit. Und wenn man jetzt denkt, dass, wenn man auf eine Reise geht, man alles quasi ausblenden kann oder irgendwie vergessen kann, was vielleicht auch unterschwellig irgendwo da drunter liegt, das wird nur auf eine ganz kurze Zeit funktionieren. Das funktioniert vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann hast du alles gemacht, was du irgendwie, womit du dich ablenken kannst. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo du alleine am Strand sitzt, weil nicht immer sind Leute um dich herum. Und dann kommen diese Momente, wo irgendwo du doch merkst, ach, es tut doch irgendwo vielleicht noch weh in meinem Herzen. Und dann ist es auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, da hinzuschauen und das auch wahrzunehmen, weil ansonsten läufst du tatsächlich nur vor deinen Problemen weg.
Ja, ja, dann ist es eine reine Flucht und dann, das ist richtig anstrengend. Und das ist halt genau das, was ich halt eben meine und so oft halt schon mitbekommen habe, ist, dass Menschen denken, dass eine Reise die perfekte Art und Weise ist, sein Leben zu ändern. Und das mag auch zu einem gewissen Punkt halt irgendwie auch sein, weil du halt eben in einer neuen Umgebung bist und dem Ganzen halt ein bisschen mehr Raum gibst, aber du musst halt eben offen dafür sein, dass dieser Raum, der dann geschaffen wird, ganz schnell mit anderen Dingen gefüllt wird, vor allem halt von deinen Gedanken. Und wenn du dann nicht anfängst, die zu bearbeiten, dann kann es richtig anstrengend werden, weil du halt ständig das so unterdrücken musst, damit es nicht hochkommt. Und das füllst du halt eben mit ganz, ganz vielen Sachen. Das können halt irgendwie Partys sein, das können auch irgendwelche nicht so guten Dinge sein. Deswegen ist es immer ganz wichtig, glaube ich, da an die Quelle des Ganzen zu gehen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, man kann ja auch irgendwie eine super Balance irgendwo finden. Also die neuen Entdeckungen oder die Aktivitäten, die man macht, das ist ja häufig auch irgendwo ein Schritt aus einer Komfortzone raus. Gerade für Menschen, die zum Beispiel aus Deutschland irgendwo in ein ganz neues Land oder auch auf einen neuen Kontinent reisen. Also gerade auch Leute, die das erste Mal vielleicht auch in Asien sind, das ist ja schon alles sehr anders und dementsprechend geht man ja häufig auch einen Schritt aus seiner Komfortzone raus. Dadurch wächst man automatisch, finde ich, ein bisschen. Aber gleichzeitig braucht man auch doch wirklich diese Zeit irgendwo, diese Balance, vielleicht auch so ein bisschen die neuen Eindrücke zu verarbeiten, aber gleichzeitig auch vielleicht die inneren Themen auch anzuschauen, weil sonst hast du genau das, was du wirklich gesagt hast. Du brauchst ständig irgendwo einen neuen Push, ein neues Excitement, damit das, was quasi unter der Oberfläche irgendwo schlummert, dann nicht zu stark nach oben kommt sonst. Ne?
Mhm. Wir haben ja gesagt, ne, es war mutig halt eben auch, das zu machen. Das ist ja auch so ein Sprung ins kalte Wasser, so frei zu sein, ja halt eben auch, wenn man so lange gebunden war. Und gab es, weil das gehört ja auch dazu, den Moment, das war vielleicht jetzt keine so gute Idee, was mache ich hier eigentlich, wo man halt, es ist ja, Heilung kommt ja immer in Phasen. Das ist ja nicht linear. Das ist ja, wie das Leben auch ist, eine Achterbahn. Selbstständigkeit ist auch eine Achterbahn. Also davon hast du ja auch ganz viele Erfahrung. Wie war das in dem Sinne bei dir?
Ja, tatsächlich ist der Punkt gekommen, als eigentlich mein großer Traum kurz vor der Tür stand, und zwar dieser neue Job in Neuseeland, wo ich mir vorgenommen hatte, ja wirklich ein neues Leben aufzubauen, weil die hatten mir eine Stelle versprochen, die wirklich so mein Traumjob war, und zwar in einer Lodge in einem Nationalpark in Neuseeland als der Assistant Manager. Und ich bin da angekommen und ich dachte so, yes, jetzt fängt dein neues Leben an. Spoiler, es kam komplett anders. Nach 3 Tagen kriegte ich eine E-Mail, wo sie gesagt haben, so, nee, wird nichts. Und das war trotzdem, auch wenn das nicht gewesen wäre, war, glaube ich, das der Punkt schon vorher, wo ich in Neuseeland angekommen bin, wo ich mich gefragt habe, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Weil ich war jetzt schon 6 Monate auch unterwegs. Ich hatte schon sehr viele Eindrücke. Ich war davor in Indien noch gewesen, also erst Indonesien, dann in Indien und dann nach Neuseeland. Und dann saß ich auf einmal da und ich kam von diesem trubeligen Indien tatsächlich aus Neu-Delhi über mehrere Zwischenstopps nach Neuseeland. Und auf einmal war da so eine krasse Ruhe. Also da war Natur pur. Es waren kaum Autos auf der Straße und Menschen sowieso fast gar nicht. Und auch die Städte so komplett anders. Und da habe ich mich so lost gefühlt wie an keinem anderen Punkt auf der Reise davor.
Du hast jetzt gesagt, ne, du hast ja gerade Indien auch angesprochen. Du hast ja auch, wie heißt die jetzt gerade? Der Name fällt mir gerade nicht ein.
Elizabeth Gilbert
genau. Getroffen in Indien. Das ist die Autorin von Eat, Pray, Love. Das ist ja ganz klar kategorisiert, das Buch mit ihren Stationen. Wie würdest du denn deine drei Stationen in drei Worten beschreiben?
Oh, das ist eine spannende Frage. Darüber habe ich selber noch nie gedacht. Bei Bali würde ich auf jeden Fall Heilung sagen, in Indien Demut und in Neuseeland Mut tatsächlich.
Hm. Okay, cool. Dann lass uns mal über Demut sprechen. Mhm. Warum?
Also die Erfahrung, die ich in Indien gemacht habe, die war wirklich sehr krass im Sinne von der Verarbeitung dessen, was ich da erlebe. Und zwar bin ich durch Zufall in Stockholm am Flughafen am ersten Tag meiner Reise, als ich ja losgeflogen bin, habe ich einen spirituellen Mentor aus Indien kennengelernt. Und wir haben uns während meines Layovers da lange unterhalten. Und er hat mir von seinem Projekt in Slum-Schulen in Goa erzählt und mir angeboten, dass wenn ich mal irgendwann nach Indien komme, ich könnte mir auch gerne sein Projekt angucken und da gäbe es auch Möglichkeiten, da zu unterstützen, wenn ich mir das vorstellen könnte. Und dann war ich auf Bali und ich habe mich wirklich am Ende meiner Zeit von Bali so wieder geheilt und zusammengesetzt gefühlt, die Puzzleteile, die vorher auseinandergefallen waren, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt weitergehen und von dem, was ich gelernt habe, etwas anderen Menschen vielleicht geben. Also ich habe mich so voll gefüllt, dass ich dachte, ich möchte diese Fülle jetzt weitergeben. Und dann bin ich tatsächlich da nach Indien zu diesem Projekt mit den Slum-Schulen. Und es war aber so, dass ich dort nicht im Slum gelebt habe, sondern im Gegenteil in einer Millionärsvilla. Weil tatsächlich der Millionär derjenige war, also das war ein befreundeter Millionär von meinem spirituellen Mentor, der hat diese Slum-Schulen gesponsert. Also letztendlich die privaten Lehrer in diesen Slum-Schulen bezahlt, die Räumlichkeiten. Und ich habe da in dieser Villa von diesem Millionär gelebt. Ich hatte eine eigene Köchin, ich hatte Angestellte, die letztendlich meine Wäsche gemacht haben. Der irgendwie Security stand überall rum. Und am Vormittag und am Nachmittag bin ich in den Slum gefahren, um dort in diesem Schulprojekt auch zu helfen. Und ich habe da gesehen, wie die Kinder und wie die Lehrerinnen dort leben. Und das, was jetzt hier Schule heißt, das kann man sich so vorstellen. Das war eins der wenigen festen Häuser zwischen wirklich so Wellblechhütten. Und im ersten Stock war dann ein leerer Raum, komplett gefliest. Ein winzig kleiner, uralter Ventilator an der Decke und auf dem Fußboden lagen Plastikmatten. Und da saßen dann ungefähr 30, 35 Kinder mit ihren Büchern und haben dann gelernt. Also wenn man sich das mal vorstellt, in was für einem Vergleich was wir als Schule bezeichnen, also da, ne, da gab es keinen Tisch und keine Stühle und die Kinder saßen auf dem Fußboden, so. Und dann gleichzeitig hatte ich eben diesen krassen Gegensatz mit der Millionärsvilla, in der ich gewohnt habe. Und diese Gegensätze von Indien irgendwo zu verarbeiten, das war echt teils herausfordernd.
Das macht auch was mit einem, ne? Wenn man dann zurückkommt in die deutsche heile Welt, in diese Mekka-Kultur, die wir ja so gerne an den Tag legen oder unsere Mitmenschen, dann ist es dann, und man weiß, wo man war und wie es anderen Menschen geht, dann sieht man das alles doch auch mit ganz anderen Augen.
Ja, absolut. Das ging mir schon so, als ich letztendlich da war. Also es ist wirklich auch so, an dem ersten Tag, wo ich in diese Slumschule gekommen bin und in diesem Raum, genau wie ich das gerade beschrieben habe, ich saß dann da mit den Kindern auf dem Fußboden und das war wie so eine Bombe, die in meinem Kopf eingeschlagen ist. Diese Realisierung, mit was für einem goldenen Löffel im Mund wir letztendlich hier in Deutschland leben. Klar, es gibt auch in Deutschland Armut, ohne Frage, aber den Vergleich doch nochmal, wie Menschen dort leben müssen zum Teil und wie wir letztendlich leben. Und aber auch mein eigenes Privileg ist mir so bewusst geworden letztendlich, in was für einer privilegierten Situation ich aufgewachsen bin, mit einem eigenen, also Haus mit meinen Eltern. Ich konnte studieren, ich konnte quasi kostenlos in eine super Schule gehen und all diese Privilegien, die wir letztendlich von Geburt an mitbekommen, die haben diese Menschen einfach gar nicht. Und das ist auch das, was bei mir zu diesem Wort Demut geführt hat.
Und das eine ist ja die Erkenntnis oder das Erlebte und dann die Erkenntnis daraus. Inwieweit hat sie denn auch was verändert, dieses Erlebnis?
Ja, letztendlich ist es so, so hart es ist zu sagen, aber ich selber konnte jetzt in dem Leben der Menschen, der Kinder dort nicht wirklich viel verändern. Also vielleicht mini Prozent Bruchteil, den ich dort verändern konnte durch meine Arbeit. Obwohl man sich das so wünscht, ne? Man ist dort vor Ort und man würde am liebsten diese ganze Ungerechtigkeit auf der Welt irgendwo mit einem Schlag irgendwie ungeschehen machen. Aber das geht leider auch nicht. Von daher kann ich irgendwo nur die Veränderung auch in mir durchführen. Und tatsächlich auch ist es mehr so diese Erkenntnis, wie dankbar wir auch für unser Leben letztendlich sein können, was letztendlich bei mir die größte Veränderung auch hervorgerufen hat.
Dann, wir haben ja gerade darüber gesprochen, du hast Elizabeth Gilbert getroffen, für viele jemanden, die das Leben von vielen Menschen auch verändert hat. Vielleicht hast du das Buch auch vorher gelesen. Wie kam es dazu, dass du sie getroffen hast? Und was resultierte das?
Ja, das ist ganz spannend. Na klar habe ich das Buch vorher gelesen, auch den Film kurz vor meiner Abreise auf die Reise nochmal geschaut. Und da habe ich es das erste Mal so richtig nicht. Ich hatte den Film auch schon vorher gesehen, aber das hat mich nie so berührt. Jetzt war ich halt in der Situation, wo ich total relaten konnte zu dem, was diese Frau dort durchmacht. Und tatsächlich war es so, als ich gerade in Indien war, hatte ich gesehen, dass ein Frauenfestival in einem Ashram stattfindet, in Rajasthan, also in Nordindien. Und dass dort Elizabeth Gilbert einen Workshop für Kreativität geben wird. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, ganz am ersten Tag im Flugzeug kam ja dieser Gedanke, das Ganze aufzuschreiben und ein Buch dort rauszumachen. Nun ist es aber ja so, wir sprechen gerade über das Buch Eat, Pray, Love, was viele kennen. Ich habe natürlich auch gedacht, so, ja, das gibt es doch schon. Ist genau so eine Geschichte, wie du jetzt gerade machst. Frau nach Trennung reist durch verschiedene Länder. Dann sind es auch noch teils die gleichen Länder, die ich jetzt bereise. Indonesien und Indien ist gleich. Gut, nicht Italien, sondern Neuseeland. Habe ich gedacht, okay, warum sollte ich das irgendwie aufschreiben? Also ich habe da so eine Angst gehabt. Das würde ja gesagt werden, das ist ja wie so eine Kopie. Und als ich gesehen habe, dass sie diesen Workshop für Kreativität macht in diesem Festival im Ashram, habe ich mich dazu entschlossen, dort auch hinzufahren. Bin dann tatsächlich da mit dem Zug hingefahren. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung dann in Indien letztendlich. Und dann war sie dort tatsächlich. Und das Spannende war nicht der Workshop, der war auch toll, aber das Spannende war, dass sie für diese mehreren Tage, wo dieses Festival ging, wie eine von uns war, also wie eine normale Teilnehmerin auch. Also sie hat dort wirklich auch alles mitgenommen und wir saßen ab und zu oder häufiger mal in kleineren Gruppen mit ihr dann und haben, keine Ahnung, uns unterhalten, gebastelt, gejournalt oder so. Und dann hatte ich tatsächlich auch die Möglichkeit, ihr eine Frage zu stellen. Und ich habe ihr diese Frage gestellt, mit der ich so ein bisschen gerade durch mein Leben gegangen bin. Und zwar, da ist dieses Buch, was ich gerne schreiben würde, über meine Reise, über mein Leben, über meine Journey. Aber ich traue mich nicht, weil ich denke, das gibt es ja schon. Das ist ja dann quasi nur wie eine Kopie. Und dann hat sie letztendlich einen ganz wichtigen Satz zu mir gesagt und gesagt, wenn das dein Leben ist, dann wird es niemals eine Kopie sein, sondern immer ein Original. Und das, was du auf deiner Reise erlebst, wird so vielen Menschen helfen können, weil es doch anders ist von dem, was ich erlebt habe. Und hat mir tatsächlich gesagt, schreib dieses Buch. Es wird Menschen geben, die genau das lesen müssen. Und das war für mich tatsächlich so, auch wie so ein Schalter, der umgeswitcht wurde, wo ich dann gedacht habe, okay, dann wage ich es, dann traue ich mich. Und tatsächlich habe ich nur wenige Wochen später, da war ich dann noch in Indien, angefangen, erste Entwürfe, Kapitelideen von dem Buch tatsächlich zu schreiben.
Ja, cool. Scheint der Dumont Verlag übrigens genauso zu sehen, denn der hat das Ganze dann auch noch verlegt.
Genau.
Aber manchmal braucht es halt eben genau diese Begegnungen, ne? Oder diesen Tritt, diesen Kommentar, diese veränderte Wahrnehmung, um halt weiterzukommen oder halt eben ins Machen zu kommen. Würdest du sagen, dass du bis dahin tatsächlich blockiert warst, dass das so quasi die Blockade gelöst hat?
Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also ich habe davor schon super viel in meinem Tagebuch aufgeschrieben, weil ich hatte diese Idee und es sind auch so viele krasse Sachen passiert auf dieser Reise, wo ich gedacht habe, ich muss das aufschreiben, das ist so wichtig. Aber ich hätte mich, glaube ich, nie aktiv hingesetzt. Das war ja alles handschriftlich in meinen Notizbüchern. Und aber tatsächlich nach diesem Treffen dann auch mich an den Computer zu setzen und anzufangen, da eine rote Linie reinzubringen und anzufangen, das zu schreiben, das war tatsächlich wie so eine Blockade, die dann gelöst worden ist.
Du hast ja vorher schon ein Reisebuch oder einen Reiseführer geschrieben, der ja nicht veröffentlicht worden ist, sondern eingestellt worden ist. Und das ist jetzt dann quasi, wenn ich jetzt so richtig verstehe, dein zweites Buch. Ich habe auch schon mehrere Bücher geschrieben und das ist ganz interessant, wie das, weil du gesagt hast, danach hast du dich hingesetzt und den roten Faden gesetzt. Bei mir ist es so, dass ich ganz, ganz lange immer blockiert bin. Ich habe diese Idee und dann bin ich ganz, ganz lange blockiert. Und dann kommt dieser Punkt, wo diese Blockade sich aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es, weil du den ersten Satz auf einmal hast. Und wenn du dann diesen ersten Satz aufgeschrieben hast, dann fließen auf einmal 30, 40, 50 Seiten auf einmal und dann ist wieder eine andere Blockade, dann musst du halt eben das neue Kapitel halt irgendwie dann wiederfinden. Und aber das kann man nicht erzwingen. Also bei mir ist es so, dass ich einfach extrem lange viel Zeit brauche. Wie ist das bei dir?
Ja, das fühle ich sehr. Also es geht mir tatsächlich auch so. Also das kommen immer wieder auch beim Schreibprozess diese Punkte, wo man irgendwo an der Blockade hängt. Tatsächlich, bei mir ist das häufig so, wenn ich zu sehr im Kopf bin, wenn ich zu sehr mit dem Kopf versuche, irgendwie was zu analysieren oder irgendwo zu erzwingen, dann ist es bei mir blockiert. Ich muss dann meistens irgendwie tatsächlich irgendwas anderes machen. Also am besten hilft bei mir tatsächlich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, spazieren gehe oder die Küche aufräume oder irgendwie meinen Kopf wegnehme von diesem Gewollten, jetzt irgendwas aufzuschreiben. Und dann irgendwann löst sich das. Meistens bin ich dann auch gerade gar nicht am Schreibtisch und dann muss ich tatsächlich irgendwie entweder anfangen, das ins Handy zu tippen oder irgendwo schnell aufzuschreiben und dann am besten auch irgendwie versuchen, möglichst schnell an den Schreibtisch zu kommen. Und dann ist es wie bei dir, dann fließt es auf einmal und dann schreibt man da irgendwie ein Kapitel oder zwei Kapitel runter und dann kommt irgendwie so ein bisschen die nächste Blockade tatsächlich auch, ja.
Ich habe schon lange kein Buch mehr geschrieben. Das letzte Buch habe ich vor AI geschrieben. Ich weiß nicht, wie das heute wäre. Wenn man eine Blockade hat, dann könnte man, glaube ich, mit den ganzen Apps ziemlich gut weiterhelfen. Aber ich habe zwei unfertige Bücher auf meinen Laptop oder irgendwo rumfliegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das letzte rumfliegt. Das eine ist über meine allererste Safari-Guide-Ausbildung über die ersten Tage im Camp und wie wahnsinnig überfordert ich dort war. Und es ist richtig, richtig gut geworden. Und dann war, und dann kam die Blockade und ich habe das danach nie wieder angefasst. Und ich weiß, das wäre so, die ersten 50 Seiten sind so gut.
Das klingt total toll. Ja, würde ich sofort lesen, tatsächlich.
Ja, aber deswegen, bisher habe ich es noch nicht geschafft. Bisher, also seit 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich noch nicht mehr diesen zweiten Impuls gehabt. Obwohl ich sogar schon den Anfang für das zweite Buch, für die Fortsetzung auch schon habe, habe ich das erste noch gar nicht, noch nicht fertig gemacht. Naja. Der nächste, also wir haben Demut in Indien, Mut in Neuseeland, hast du gesagt.
Ja.
Warum Mut? Mut, weil du das dann doch gelassen hast oder was? Nimm uns mit.
Ja.
Und du hast gesagt, nach 2 Tagen kam die E-Mail. Also was hat, warum ist Mut so ein wichtiges Wort für dieses Land?
Ja, tatsächlich ist es so, ich hatte mir ja dieses Luftschloss wieder aufgebaut mit meinem neuen Leben in Neuseeland, was dann quasi wie so eine Seifenblase 3 Tage nach meiner Ankunft geplatzt ist. Und ich dann erstmal super lost in Neuseeland war. Ich hatte quasi meine ganzen finanziellen Ressourcen aufgebraucht, weil ich hatte ja so kalkuliert, 6 Monate Reisen, das ist so ein bisschen von meinem Ersparten alles noch gewesen. Und dann sollte ich ja einen Job anfangen. Also ich sollte ja dann wieder neues Geld reinkriegen und so weiter. Ich hatte mir jetzt ein Auto gekauft in Neuseeland, da eine Wohnung gemietet und war eigentlich ready, da jetzt dieses neue Leben zu starten, was dann aber ganz anders gekommen ist, als ich mir das ausgemalt hatte. Und tatsächlich war das auch so, das hat eine Weile gedauert, bis ich das dann auch verarbeiten konnte. Also ich war so 2 Wochen, war ich dann auch super krank. Also es hat mich sofort weggeballert. Also ich lag dann da irgendwie mit irgendwie einer Grippe da am Ende der Welt in Neuseeland, in dieser kleinen Hütte, die ich gemietet hatte. Und es war irgendwie noch Winter in Neuseeland und es war kalt und das Internet hat nicht funktioniert. Also ich fand es nur schrecklich. Und dann musste ich erstmal wieder zu Geld kommen. Also ich habe dann tatsächlich angefangen, dort in einem Restaurant als Kellner die Stunden zu schrubben, um mal wieder ein bisschen Kohle aufzufüllen. Aber ich hatte mir das ja so fest in den Kopf gesetzt mit diesem neuen Leben. Ich habe mir das ausgemalt, wie ich dann in Neuseeland quasi dann anfangen werde. Und da tatsächlich dann zu dem Punkt zu kommen, sich selber einzugestehen, dass man da doch auf einer falschen Fährte war und dass das doch nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Das hat irgendwo Mut erfordert, weil du musst dir vorstellen, ich bin irgendwie so ein Typ gewesen, ich wollte immer alles durchziehen. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann wird das auch durchgezogen. Und dann in dem Sinne tatsächlich aufzugeben, war für mich eine neue Herausforderung. Und die zweite Sache, wo ich tatsächlich auch sehr über meinen Schatten springen musste und was sehr viel Mut erfordert hat, aber am Ende mich tatsächlich auch sehr hat wachsen lassen, ist tatsächlich, dass ich rechtliche Schritte eingegangen bin, nachdem das passiert ist. Weil ich hatte einen unterschriebenen Arbeitsvertrag, ne, für 6 Monate mindestens. Das heißt, es war letztendlich nicht irgendwie irgendwas auf Handschlag basiert und hier mal bei WhatsApp geschrieben, sondern wir hatten einen festen Arbeitsvertrag abgemacht. Ich bin da extra hingeflogen. Ich hätte das nicht gemacht, auch diese lange Reise. Ich habe mein ganzes Jahr darauf ausgerichtet, dass ich da hinfliege und dann diesen Job anfange. Die hatten letztendlich nicht mal, sagen wir mal so, den Arsch in der Hose, mir das persönlich zu sagen, dass sie finden, dass es nicht passt, dass es nicht vibet. Sondern die haben mir quasi, nachdem ich das Grundstück von denen verlassen habe, eine E-Mail geschrieben, wo sie mir gesagt haben, ja, sorry, wir finden irgendwie, es passt doch nicht. Und alle Leute, mit denen ich dann auch danach darüber gesprochen habe, mit den Neuseeländern zum Beispiel in dem Restaurant, wo ich danach gearbeitet habe, die haben mir gesagt, so sorry, das können die einfach nicht machen. Wir haben Gesetze hier in Neuseeland, die genau das verhindern sollen. Und die haben mir tatsächlich dringend geraten, mir dort einen Anwalt zu suchen, um das Ganze dann auch quasi gegen einen Schadensersatz oder so dann durchzuboxen. Und ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich bin eher auch vom Typ her so harmoniebedürftig und lieber nicht irgendwie anecken, so typischer People-Pleaser. Ich denke mal, da werden sich vielleicht auch viele Frauen jetzt wiedererkennen, aber so lieber dieses, ja, ist okay, sorry, tut mir leid, dann zu überwinden und zu sagen, so sorry, so wie ihr mich hier behandelt habt, so nicht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Und das war quasi der zweite Faktor, der für mich immensen Mut gekostet hat. Aber ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe mir dort eine Anwältin gesucht und quasi am letzten Tag vor meiner Abfahrt hatte ich dann noch quasi so einen eidesstattlichen Schwur, den ich dann auferlegen musste mit, ich schwöre auf die Bibel und so. Also auch sehr crazy. Und tatsächlich ist es am Ende dann auch zu einer Mediation gekommen. Da war ich schon nicht mehr in Neuseeland. Das ging dann quasi über Video. Aber mir wurde tatsächlich dann auch Recht zugesprochen.
Ich muss aber auch sagen, dass es erfordert auch sehr viel Mut. Du hast jetzt gesagt, der Mut war das, was später kam. Ich finde es total mutig, so weit zu gehen, dass man sagt, okay, da ist ein Job in einem Land, das ich nicht kenne. Und ich nehme jetzt diese Zeit und das Geld, all das andere zu machen, nur mit diesem Ziel. Das ist schon sehr, sehr mutig. Also so krass ins Blaue zu springen. Also
ja, letztendlich war es aber so, davor, ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Ich war in Berlin an dem Punkt, wo ich nichts mehr zu verlieren hatte. Es war alles, was ich davor hatte, Job, Beziehung, mein Leidenschaft, mein Passion-Project mit dem Reiseführer, das war ja alles weg. Ich hatte noch die Wohnung, aber da habe ich auch gedacht, so ja, okay, die kann ich auch untervermieten oder irgendwann aufgeben, whatever. Der Sprung von da ins Unbekannte war von daher nicht mehr so schwer, weil ich hatte das Gefühl, ich springe von etwas, wo eh nicht mehr so viel zu verlieren ist, ne?
Ja, und gab es dann irgendwie so einen Moment, wo ja jetzt quasi schon wieder das Kartenhaus ein bisschen auseinanderbricht, ne? Weil du hast ja quasi alles darauf hingebaut, ne? Alles das, was du vorher erlebt hast, war ja quasi die Basis dessen, dass da oben am Ende das dann entsteht. Und das ist dann weggefallen. Und dann hast du natürlich irgendwie Alternativen gesucht und dich angepasst. Wann ging es wieder bergauf? Wann konntest du wieder die Trümmer beiseite legen und wieder anfangen zu bauen? Wann hast du gemerkt, jetzt passiert doch was Gutes? Das hat doch alles seinen Sinn.
Das hat tatsächlich nicht so lange gedauert. Also klar, was heißt nicht so lange? Das waren vielleicht doch schon so 4-5 Wochen in Neuseeland. Vielleicht am Ende 6. Aber der Verarbeitungsprozess ging deutlich schneller. Auch durch alles, was ich quasi davor verarbeitet und gelernt hatte. Weil es ist ein Learning in mir entstanden durch diese ganze Zeit. Und zwar, dass am Ende alles doch immer für mich ist. Also auch wenn beschissene Dinge passieren, die im ersten Augenblick total beschissen sind, wie ich komme nach Neuseeland und werde sofort gekündigt, am Ende wird das für irgendwas gut sein. Auch wenn man vielleicht jetzt am Anfang, wo das gerade passiert ist, nicht weiß, was das sein wird. Aber das ist so ein bisschen das, meine Grundeinstellung, die ich auch dadurch mitgenommen habe, dass ich weiß, okay, irgendwann werde ich sagen, Gott sei Dank ist das passiert. Aber vielleicht jetzt am Anfang weiß ich noch nicht so, warum. Und es war dann tatsächlich so, als ich dann in Neuseeland war, musste ich mir auch so ein bisschen dann eingestehen, dass dieser Plan, dieses Luftschloss irgendwie gescheitert ist. Und dann aber verstehen, was will denn mein Herz jetzt eigentlich? Weil ich könnte jetzt versuchen, mich bei einem anderen, es gab noch andere Optionen, wo ich mich hätte bewerben können, auf eine andere Assistant-Manager-Stelle in Queensland, whatever. Aber ich habe an dem Punkt dann gesagt, ich will nicht mehr. Und da dann in sich so ein bisschen selber einzuchecken und zu überlegen oder zu fühlen vielmehr, was möchte mein Herz denn jetzt eigentlich? Und da bin ich dann tatsächlich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich bin in Indien so glücklich und so frei gewesen, wie ich mich tatsächlich lange nicht gefühlt habe. Und dann zu sagen, okay, ich buche mir einfach ein Ticket zurück nach Indien. Auch wieder letztendlich ein One-Way-Ticket, was ich mir gebucht habe. Also ohne jetzt genau einen Plan zu machen, aber zu sagen, okay, ich fliege zurück nach Indien. Ich bleibe erstmal da und dann schaue ich, was passiert.
Jetzt haben wir ja am Anfang gesprochen, Reisen kann eigentlich nicht die Hilfe sein. Bei dir scheint es aber doch funktioniert zu haben. woher hast du die Kraft genommen, daran wirklich festzuhalten und zu glauben?
Das war letztendlich, ich war auch noch nicht bereit, wieder in Anführungszeichen nach Hause zurückzukehren. An dem Punkt war ich noch nicht. Der kam dann, nachdem ich 6 Monate weiter noch in Indien gelebt habe. Dann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich fühle mich so, als wenn etwas erfüllt ist, als wenn ich jetzt zurück kann. Aber an dem Punkt war ich noch nicht. Ich hatte irgendwie noch immer diesen Drang, weiter noch ein bisschen zu entdecken. Und letztendlich ist es auch so, wenn man einmal, so geht's mir auf jeden Fall, wenn man einmal für eine längere Zeit tatsächlich im Ausland war, was jetzt nicht irgendwie ein Urlaub war, vielleicht für 2-3 Wochen, sondern tatsächlich für eine längere Zeit auch mal wie gelebt hat im Ausland, dann ist es so, manchmal ist es dann sehr schwierig, dann auch nach Deutschland oder nach Hause zurückzukehren, weil man irgendwo eine andere Freiheit hat und lebt, wenn man im Ausland ist. Und das war etwas, was bei mir tatsächlich auch so war. Lustigerweise hat sich nämlich Neuseeland für mich mehr wie zu Hause angefühlt als die anderen Orte. Und das ist das Krasse. Das ist quasi ja einmal komplett diagonal den Globus quasi runter. Aber es war für mich näher dran an zu Hause, näher an diese Struktur, näher an dieser Ordnung, wie wir das hier in Deutschland haben, als eben zum Beispiel in Indien oder Indonesien oder was. Und das ist tatsächlich so, da gehe ich auch drin auf. Und du hast gefragt, was hat mich daran weiter glauben lassen? Aber es ist tatsächlich auch so diese Freiheit, die man manchmal im Ausland leben und fühlen kann, die findet man halt häufig nicht zu Hause oder, ja.
Ja, weil man steckt so fest in seinen Strukturen, ne? Und mit Strukturen halt auch in Gedanken und so weiter. Deswegen braucht man halt vielleicht manchmal doch ein bisschen diesen Ortswechsel, Perspektivwechsel vielleicht auch, um dem ganzen neuen Raum zu schaffen. Super, super spannend, Carina. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und deine Geschichte mitgebracht hast. Ich finde, wir haben dein Buch nur angekratzt, weil es gibt so unglaublich viele Zwischengeschichten. Ich finde, die allererste Geschichte, die läuft ja so ein bisschen wie so ein roter Faden tatsächlich durch dein Buch, diese Geschichte, diese Begegnung in Stockholm am Flughafen. Die geht ja so ein bisschen durch den, so wie so ein roter Faden durch das Buch. Und halt eben, ja, diese ganzen zwischenmenschlichen Geschichten, die haben wir alle nicht besprochen. Ich zeige es gerade in die Kamera für die zuschauen. Für die zuhören, The Journey heißt das, im Dumont Verlag ist es erschienen, vor nicht allzu langer Zeit, soweit ich erfahren habe. Ne? Das
genau,
ist,
vor 2 Wochen.
Gerade frisch, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an?
Ja, sehr aufregend, muss ich sagen. Also es ist immer noch ein sehr verrücktes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Buch jetzt meine Gedanken, die ich alle auf Notizbüchern per Hand notiert habe, dass das jetzt bei ganz vielen Menschen im Wohnzimmer oder sogar neben dem Bett, viele lesen ja auch abends vorm Einschlafen, also dass mein Buch quasi viele, viele Menschen jetzt erreicht. Das ist ein sehr, sehr schönes und aber auch noch sehr irreales Gefühl manchmal.
Hast du schon dein Buch an die Deutsche Nationalbibliothek schicken müssen? Das finde ich immer so ulkig, wenn die E-Mail kommt, dass jedes Buch doch bitte zugeschickt wird. Also wahrscheinlich hat das dein Verlag gemacht. Aber auf jeden Fall, dein Buch, damit es niemals verschwindet. Also selbst wenn die Auflage irgendwann nicht mehr gedruckt wird, weil die Geschichte auserzählt ist, dann wird dieses Buch immer in der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar sein.
Krass, das wusste ich nicht. Das ist echt.
Das hat wahrscheinlich dein Verlag gemacht. Aber wenn man halt im Selbstverlag Bücher veröffentlicht, bekommt man halt irgendwann einen Brief oder eine E-Mail, dass man doch bitte mindestens ein Exemplar zuschicken soll, damit sie das halt für immer irgendwie archivieren können.
Sehr geil.
Ich weiß gar nicht, wo die steht. Wahrscheinlich irgendwo in Berlin oder so. Aber auf jeden Fall, da steht auch dein Buch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und was steht in Zukunft an? Was ist wahrscheinlich große Promotour?
Ja, genau. Also ich denke mal, im Sommer wird es einige Lesungen geben. Da bin ich gerade noch am Organisieren. Leider gibt es deswegen noch keine Daten, aber das ist auf jeden Fall geplant. Buchhandlungen Lesungen zu machen. Da können dann auch die Interessierten mir ganz viele Fragen stellen, die jetzt zum Beispiel heute noch nicht geklärt werden konnten. Und ich freue mich auf jeden Fall, live Menschen zu treffen, weil letztendlich, klar, irgendwo mag ich das auch gerne, mich so ein bisschen einzuigeln und meine Geschichte aufzuschreiben. Aber ich tue es ja auch, um in Kontakt zu treten mit anderen. Also von daher freue ich mich sehr, auch wenn das jetzt jemand hört und Lust hat, mir eine Nachricht zu schreiben, schreibt mir gerne einfach über Instagram und ich tausche mich gerne auch über eure Erfahrungen dann mit euch aus.
Sehr cool. Wir verlinken dich auf jeden Fall in den Shownotes, dein Buch natürlich auch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest und hier warst.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ciao.